Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Welcome to the show und thanks for listening, müsste ich eigentlich sagen. Also danke fürs Zuhören und dass Sie eingeschaltet haben. Und natürlich auch danke der Erfindung des Internets, denn mein Plus 1, mein heutiger Gast, ist uns aus London zugeschaltet. Dort lebt und arbeitet er als, jetzt kommt's, ich habe es mir aufgeschrieben, Vice President Digital Partnership and Strategy. Sein Job ist quasi, sag ich jetzt mal, was ich darunter verstehe, es ist die digitale Weltherrschaft, wenn Sie so wollen. Aber wir dürfen trotzdem du sagen, habe ich vorher geklärt. Hallo Christopher Ludwig.
Hallo Sonja, schön mit dir zu sprechen und hallo an alle Zuhörer.
Ich habe dir extra so eine Rampe gebaut, damit die Fallhöhe richtig, richtig hoch ist. Weil jetzt erzählst du mal bitte, woher wir uns kennen.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Geschichte. Wie kann man das kurz zusammenfassen? Also ich bin der Ex-Partner deiner Ex-Partnerin. Ja. Haben wir das richtig zusammengefasst?
So, ja, und du bist damit sehr, sehr gut umgegangen, als wir dann plötzlich gesagt haben, so, lieber Christopher, jetzt sind wir mal zusammen. Kannst du dich daran noch erinnern, wie das für dich war?
Das war sehr lustig, weil wir kannten uns ja schon, während ich mit unserer Ex-Partnerin zusammen war.
Nennen wir sie Britta.
Nennen wir sie Britta. Ich glaube, sie war ja auch schon in der Show.
Nee, noch nicht, aber
nee,
hallo Britta, du kommst bestimmt auch bald.
Britta ist die Nächste. Ja genau, wir kennen uns ja daher schon, weil ihr hattet ja eine sehr gute freundschaftliche Beziehung vorher und wie soll man sagen, alles in einer Freundschaft oder Family geblieben, wie soll man es anders zusammenfassen?
Und du hast ja auch, das kann man ja auch mal erzählen, als ich dann mit Britta zusammen war, auch während dieser Zeit mal bei uns gewohnt für längere Zeit, also wir hatten dann quasi eine Dreier-WG. Wir haben dann immer spaßeshalber gesagt, dass die Nachbarn denken, guck mal, jetzt wohnt der Samenspender bei den Lesben.
Unglaublich, das war wirklich eine tatsächlich sehr lustige Phase. Und ich glaube, da haben uns nicht nur die Nachbarn, sondern auch unsere ganzen Freunde und Familienmitglieder ein bisschen für verrückt erklärt. Wie kam das zustande? Ich glaube, ich hatte natürlich nach unserer Ex-Partnerin eine andere Beziehung, die dann gerade da auch in die Brüche gegangen ist. Und ja, dann habe ich eine Zwischenbleibe gebraucht für 3 Monate und bin in euer Gästezimmer eingezogen. Und in dieser Zeit hat sich dann beruflich bei mir das geändert, dass ich von Berlin nach London umziehen sollte. Und wo die 3 Monate, die ich bei euch war, dann rum waren, stand dann quasi fest, dass ich in 3 Monaten nach London ziehen werde und dann auch keine Wohnung mehr in Berlin brauchte. Also bin ich einfach nochmal 3 Monate geblieben.
Und so sind's dann irgendwie. Und aus Fairnessgründen muss man auch sagen, du hast natürlich keine Miete bezahlt, weil Familie, aber du hast uns einen Geschirrspüler geschenkt. Dafür bin ich dir heute noch dankbar, weil den durfte ich behalten.
Ja, also ich hätte ja gern Miete bezahlt, aber ihr habt euch ja gesträubt dagegen. Und da man sich ja dann auch als Untermieter irgendwie einbringt, ist mir schon aufgefallen, dass ihr keine Spülmaschine hattet und dachte mir, das ist dann vielleicht die Lösung, euch was Gutes zu tun und mir selber auch ein bisschen Arbeit abzunehmen bei euch. Aber schön, dass du die mitnehmen durftest.
Ja, ich bin ja einfach in der Wohnung geblieben, eiskalt. Wie lange ist es jetzt eigentlich her? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, dass du bei uns gewohnt hast.
Ich kann dir das genau sagen, weil ab Januar, jetzt in einem Monat ungefähr, 1,5 Monaten, bin ich 5 Jahre in London. Also 5,5 Jahre ist das schon her.
Und wie alt bist du inzwischen geworden? Wir haben uns so lange auch nicht mehr gesehen. Du bist bestimmt wahnsinnig gut gealtert.
Also es war 5 Jahre her, ich bin erst 2 Jahre gealtert seitdem.
Nee, wie alt bist du jetzt, ohne Spaß?
36.
36, weil ich frage nicht ohne Hintergedanken, Christopher, weil wir neben dir heute auch noch einen anderen Mann kennenlernen in dieser Sendung, der irgendwie, also das hat jetzt gar nichts mit dir zu tun, aber dieser Mann, den wir noch kennenlernen, der ist irgendwie rastlos und weiß irgendwie nicht wieso, also bis er plötzlich mit Mitte 40 nämlich dann von seinen Erinnerungen eingeholt wird.
Ich bin dann abends zu einem Freund, der wohnte um die Ecke, haben wir ein paar Bierchen getrunken und wurde dann irgendwie spät in der Nacht. Und dann meinte der Just so, erzähl doch mal was aus deinem Leben. Und da hat sich bei mir wie eine Falltür aufgemacht. Da sind so die ganzen Erinnerungen aus der Kindheit hochgekommen.
Welche Erinnerungen das sind und was diese Falltür mit seinem Leben gemacht hat, das hören Sie später in unserer Geschichte der Woche. Mein Plus 1 heute ist der Ex meiner Ex. Ich liebe das zu sagen, deswegen wird es Sie in dieser Sendung noch öfter erreichen. Also wäre auch ein schöner Buchtitel, habe ich gedacht. Also Christopher aus London ist uns zugeschaltet. Du hast ja irgendwann mal zu mir gesagt, Sonny, wenn du mit mir sprichst, ist es immer wie ein Interview. Erinnerst du dich?
Ja, sehr gut.
Was meintest du damit, bitte?
Na, du bist halt ein Top-Radiomoderator und wenn man mit dir privat zu Hause sich unterhält, dann stellst du halt auch gerne Fragen und machst es halt sehr gut. Und dann merkt man immer, man steht einem Profi gegenüber.
Hast du dich immer ausgefragt gefühlt von mir oder was?
Nee, das nicht, aber das ist halt einfach sehr professionell, wie du Fragen stellst und auf Leute eingehen kannst. Und das können andere Leute natürlich nicht so. Deswegen kam mir das immer so ein bisschen vor, als ob du das wie auf Arbeit machst. Oder wahrscheinlich machst du es so auf Arbeit.
Da wirst du jetzt der Zeuge von. Wir versuchen das mal. Jetzt kommt mal so eine Art Interview. Man nennt es auch Gespräch.
Plus eins. Die Antwort.
Diese Rubrik lieben Sie zu Recht, denn hier werden Fragen gestellt, mit denen man nie so recht weiß, wohin. Also wem soll man diese Fragen stellen? Wer soll zum Beispiel schon beantworten können, wie man in fortgeschrittenem Alter neue Freunde und Freundinnen findet? Also das bringt einem ja keiner bei. Das kann man auch jetzt nicht googeln oder wenn, dann nur mit mäßigem Erfolg, schätze ich mal. Deswegen erhoffe ich mir die Antwort auf diese Frage heute von Elke Schmitter, denn sie ist ja 1 bis 2 Jahre älter als ich schätzungsweise, 59 nämlich, und arbeitet als Schriftstellerin und Autorin für den Spiegel. Hallo Frau Schmitter.
Hallo.
Vor ein paar Wochen waren Sie noch als Gästin hier bei Plus Eins von meiner Kollegin Gesa und schwupps liefern Sie uns heute die Antwort. Da haben Sie den Salat, kann man sagen. Ich mache mir vielleicht naiv oder weil ich gerne im Hier und Jetzt lebe, nicht so oft Gedanken übers Älterwerden und bin bis daher davon ausgegangen, dass sich Freunde und Freundinnen immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise finden lassen. Deswegen zu Beginn mal die Frage, finden Sie Ihre Freunde und Freundinnen heute anders als meinetwegen vor 20 Jahren?
Vielleicht muss man erstmal mildernde Umstände geltend machen und sagen, ich bin 59. Also das kommt dann auf die Perspektive an, ob ich schon zu den alten oder noch zu den mittleren Jahrgängen gehöre oder zu den Gruftis oder wie immer man das, wie immer die Jungen das heute sagen. So. Dann hat es natürlich auch viel damit zu tun, hat man Kinder, hat man Enkel. Also in welcher Welt lebt man? So ist man schon geistig im Vorruhestand oder auch faktisch oder macht man nochmal eine neue Firma auf? Aber wenn man darüber nachdenkt, wie man Freunde gewinnt auf eine Weise, die quasi natürlich ist, dann denke ich, ist es in der Jugend ist es Nachbarschaft und Schule, wenn man jetzt mal von der Familie absieht, dann Ausbildung oder Studium und dann natürlich Arbeit.
Ja.
Und it's all for beginners. Also jeder, der einen Job irgendwo anfängt, sucht Freunde. Jeder, der umzieht, sucht Freunde. Aber natürlich schließt sich etwas, das muss man sagen, wenn Kinder kommen, schließt sich etwas. Die Terminkalender sind voll und in dieser sogenannten Sandwich-Phase, wo man Kinder und Eltern hat, gibt es wenig, glaube ich, auch innere Offenheit für wirklich anspruchsvolle neue Kontakte. Und dann wird es tatsächlich knifflig.
Ich finde ja auch, die Frage ist ja von mir jetzt auch schon irgendwie ein bisschen gemein gestellt, weil die impliziert ja irgendwie, dass es schwieriger wird, in fortgeschrittenem Alter, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, neue Freunde und Freundinnen zu finden. Ist es wirklich so? Wird es schwieriger? Erwartet mich da noch was?
Ja, also ist schwieriger, wenn schwieriger bedeutet, dass man es mit mehr Bewusstheit angehen muss, ja, weil sich die natürlichen Umstände, in denen sich Freundschaften entwickeln, weil beide Seiten bedürftig sind, die nehmen ab und Leute verkarsten. Wenn man älter wird, ich kann Ihnen da wenig Hoffnung machen, Leute kaprizieren sich immer mehr auf ihre Gewohnheiten, nehmen weniger Neues wahr, haben auch weniger Freude an Überraschungen, empfinden Überraschungen auch eher als belastend. Ich glaube, das ist eine relativ natürliche Entwicklung. Das heißt, anders als in den Phasen vorher, muss man was tun. So würde ich sagen. Das ist vielleicht nicht unbedingt schwierig, aber es verlangt eine gewisse Art von Aktivität und Bewusstheit, die es für einen 20-Jährigen, der nach Göttingen zieht, um da Physik zu studieren oder so, auch gar nicht gibt. Oder ein Au-pair in London. Ja, das geht quite natural. So, weil das Bedürfnis auf allen Seiten da ist.
Apropos Au-pair in London, fragen wir mal mein Plus Eins, mein Lieblingsgast Christopher in London. Du bist ja der Jüngste hier in der Sendung jetzt momentan bei uns dreien. Wie siehst denn du das?
Ja, ich vermutlich der Jüngste, aber ich finde, es ist gar nicht mal so ein Altersproblem oder so ein mit zunehmendem Alter ein Problem, sondern ich kann das selber auch irgendwie hier merken. Wir sind seit 5 Jahren jetzt knapp in London. Und es ist so schwierig, sich in so einer neuen Stadt neu einzufinden und Freunde kennenzulernen. Man ist dann wirklich, wie Frau Schmitter sagte, auf seinen engsten Kreis beschränkt, was bei uns das Arbeitsumfeld ist. Nachbarschaft, wir wohnen in einer Nachbarschaft, die sehr multikulturell ist, das ist ganz spannend, aber auch da ist es schwierig, irgendwie Zugang zu finden. So in größeren Städten ist es ja eher anonym. Mhm. Ja, und was macht man dann? Man beschränkt sich auf ein Arbeitsumfeld und dann haben wir hier das Problem in London, dass die Leute alle so weit auseinander wohnen. Mhm. Teilweise haben wir Kollegen, die 2 Stunden pro Strecke fahren müssen.
Ja.
Und das für die tägliche, also Alltag, gut, jetzt durch das Homeoffice-Situation mit Covid hat sich das für die ein bisschen gelegt. Aber dadurch hat man dieses nach der Arbeit sich treffen und am Wochenende treffen gar nicht so die Möglichkeit.
Ja.
Deswegen hat sich das in England so etabliert in der Pubkultur, dass man dann nach der Arbeit mal ein Bierchen trinken geht. Das beschränkt sich dann aber auf 1-2 Stunden und dann war es das schon.
Mhm. Ja, und das hat viel tatsächlich mit trivialen Umständen zu tun. Und ich glaube auch, die Frage, also Freundschaft hat ja was Kulinarisches. Das ist ja komplett freiwillig. Ne? Man mag sich und dann nimmt man eben Kontakt auf. Aber es gibt trotzdem Situationen, in denen Freundschaft auch so eine Art gemeinsames Material hat, was stützt und was verbindet. Ne? Mhm. Also wenn man für eine Juraprüfung lernt oder wenn man in einer Zweck-WG wohnt, aus der sich dann was anderes entwickelt. Oder wenn man gemeinsam in der Flüchtlingshilfe arbeitet oder so. Das sind ja Dinge, aus denen auch Freundschaften entstehen. Freundschaften entstehen in seltensten Fällen meiner Erfahrung nach auf Partys, wo man sich kennenlernt. Ja? Weil man dann doch radikal auf diese, ja, ich würde eben sagen, kulinarische Seite der Persönlichkeit zurückgeworfen ist. Man guckt jemand anders an und denkt, ist der eigentlich nett oder nicht? Dann macht er 2 komische Bemerkungen, dann nimmt man sein Glas und geht weiter. Und es ist was anderes, wenn man sich beispielsweise einmal die Woche sieht und zusammen irgendwas macht.
Mhm. Diese gemeinsame, mal einen gemeinsamen Alltag zu erfahren, ne? Nicht Party oder nicht, man geht dann nur essen oder auf ein Bierchen im Pub, sondern wirklich mal so Alltagsdinge zusammen erlebt. Ja. Frau Schmitter, was würden Sie sagen, also inwieweit unterscheiden sich denn Qualität, aber auch Quantität von Freundschaften im Alter?
Ich habe aus jeder Lebensphase nach der Schule Freunde sozusagen behalten, so wie Jahresringe. Und die schiere Dauer ist bei Freundschaft eine Qualität. Ganz, wenn man so will, egozentrisch gesehen. Das sind Zeugen des eigenen Lebens. Das sind Menschen, mit denen man etwas besprechen kann. Und Einsamkeit im Alter hat auch damit zu tun, dass diese Zeugenschaft abnimmt. Leute sterben und das sehe ich an älteren Verwandten. Und dann ist niemand mehr da, mit dem man über die eigene Jugend reden kann, ohne noch zu erklären, was ein Henkelmann ist. Und ja, und das macht was aus, weil Freundschaft ist ja eben auch freundliche Spiegelung des eigenen Lebens. Und ich denke, dass im Alter muss man tatsächlich eher für Situationen sorgen, die über dieses Kulinarische hinausgehen.
Dann geben Sie uns doch, Frau Schmitter, zum Ende vielleicht noch einen Tipp. Also was ist Ihr ultimatives Geheimnis? Was ist die Antwort auf die Frage, wie findet man in fortgeschrittenem Alter neue Freunde und Freundinnen?
Ja, soziale Aktivität im weiteren Sinne, würde ich sagen. Also Suppenküche, Chor, Sportverein, Begegnungen, wo es ein gemeinsames Drittes gibt, was man miteinander tut.
Das ist die Antwort von Schriftstellerin und Autorin Elke Schmitter. Vielen Dank an dieser Stelle und bis bald.
Gut, und bald.
Tschüss. Und wenn Sie auch eine zwischenmenschliche Frage haben, die in Plus 1 beantwortet werden soll, dann gerne her damit an plus1@deutschlandradio.de.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Heute.
Ich bin Aaron, bin 8 Jahre alt. Also in der 3. Klasse ab unserer Schule müssen wir Klassensprecher auswählen, die dann zum Schülerparlament gehen. Ich war früher immer eher nicht so mutig, wenn man sich vor die Klasse stellt und was vorliest oder wenn man auf der Bühne steht und was singt oder sowas. Also meine Beine zittern dort immer. Man braucht ja den Mut fürs Leben. Zum Beispiel, man will neue Freunde kennenlernen. Man braucht dazu viel Mut, manche Leute nicht, aber ich zumindest, um hier anzusprechen und zu sagen, hey, hast du Lust mit mir zu spielen oder sowas? Ich habe mir überlegt, dass ich als Klassensprecherin vielleicht, also dass ich den Mut sozusagen lerne. Und dann habe ich mich dafür beworben. Weil ich finde, als Klassensprecher muss man sich vor die Klasse stellen und sagen, was man zum Beispiel im Schülerparlament gemacht hat. Ja, und dann dachte ich, wenn ich das hinkriege, dann schaffe ich auch den Mut mehr. Also erstmal sollten sich die Kandidaten, die sich wählen, melden. Und dann, ich habe dann gedacht, oh nee, mache ich doch nicht. Dann habe ich dann einfach gesagt, ich ziehe das jetzt durch und ich melde mich. Also ich wollte nur Stellvertreterin werden. Ja, und dann wurden die Stimmen an der Tafel abgezählt und dann war ich dann Stellvertreterin. Ich habe mich total dolle gefreut. Es fühlt sich so an, als hätte ich mich was getraut, was ich mich nie im Leben trauen würde. Aber dann habe ich es gemacht und dann fühlt sich das super, super gut an. Also ich musste nichts tun, bislang gar nichts. Ich finde es trotzdem gut. Ja, man kann Mut üben. Man kann es einfach ausprobieren und schon hat man halt schon Mut gekriegt.
Auf seiner Visitenkarte steht zwar Vice President Digital Partnership and Strategy, aber in meinen Augen hat mein Plus Eins Christopher Ludwig noch einen ganz anderen, nämlich einen privaten Job. Also für mich bist du, habe ich dir schon mal gesagt, ne? Für mich bist du so eine Art Familienmanager. Sei es bei deiner Ursprungsfamilie, jetzt mit deinen drei jüngeren Geschwistern, aber auch bei deiner Wahlfamilie. Siehst du dich auch so als Familienmanager?
Ja, ich würde nicht sagen, dass ich da im Lead bin, immer, ne, was das danach klingt. Das ist nicht der Fall. Aber klar, Familie ist natürlich auch ein großes Projekt, was genauso viel Aufmerksamkeit und Zeit braucht wie der eigentliche Beruf. Das vergisst man oft, aber ja, das ist auch aktives Management, würde ich sagen.
Wie war das für dich, als du deine jetzige Freundin kennengelernt hast, die ja schon sehr, sehr jung Mutter geworden ist? Also sie hat schon ein Kind mit in die Beziehung gebracht und du hattest quasi auf einmal ein erwachsenes Bonuskind. Wie war das für dich?
Das war sehr lustig. Also das war eine sehr spannende Begegnung. Lustigerweise gerade 2 Wochen, bevor ich nach England gezogen bin, musste ich doch dann tatsächlich noch jemanden kennenlernen.
Musstest dich verlieben, so ein Mist.
Musste mich nach, ja, so ein Classic, ne?
Ja.
So die letzten 2 Wochen, bevor es dann nach England ging, war ich dann noch auf einer Hochzeit von meinem allerbesten Kumpel. Und da ist dann meine jetzige Partnerin rumgerannt und wir haben uns dann ineinander verliebt. Und dann musste ich nach der Hochzeit, wo wir uns das erste Mal dann ordentlich gedatet haben sozusagen, ihr gleich mitteilen, dass ich bald weg bin. Was sie sehr lustig empfand, weil sie sagte, na gut, dann habe ich jetzt halt einen Freund in London. Ist doch auch schön.
Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen, was heißt denn ordentlich? Ihr habt euch ordentlich gedatet, was steckt dahinter?
Na, wir haben uns dann halt verabredet und getroffen, weil wir haben nicht in der gleichen Stadt gewohnt. Und dann war das halt nicht nur so eine Begegnung auf einer Hochzeit, sondern halt wirklich eine Verabredung.
Und wie war das dann der Moment, wo sie gesagt hat, du, ich habe eine Tochter und die ist, wie alt war sie da? Das weiß ich jetzt gar nicht, aber die war ja schon groß, größer.
Genau, die war schon 14 zu dem Zeitpunkt und das wusste ich auch schon. Und ja, da sind wir ganz offen und lustig mit umgegangen. Und du hast ja gesagt, ich habe noch eine andere Familie zu managen, die auch sehr groß ist, so meine Ursprungsfamilie. Und da habe ich 6 Geschwister und die waren alle, 2, 3 davon sind im gleichen Alter. Von daher dachte ich mir, das ist eigentlich nichts anderes als mit meinen Geschwistern. Und dann hat man halt noch jemanden dazu. Was sich dann später herausgestellt hat, es ist ein bisschen anders, wenn man dann auf einmal eine Tochter hat.
Ja, aber wie, inwiefern, sag mal? Was hast du gelernt dann, seitdem?
Eine Menge. Also es ist schon, dass man mehr Verantwortung hat und im täglichen Kontakt mit einem jungen Menschen ist, der dann auf einmal, für den man auf einmal dann eine Vaterfigur auch ist. Anders als bei Geschwistern, wo man sich mal ab und zu so ein bisschen einmischen kann.
Mhm.
Und ja, das war dann auch so ein bisschen natürlich noch distanziert, dadurch, dass wir erstmal eine Fernbeziehung hatten. Da war das halt auch eher so kumpelmäßig, ne? Auch zwischen uns und sehr, sehr eine spannende Begegnung, wie wir uns beide auch miteinander angenähert haben. Und es hat super funktioniert. Und dann später, dann 9 Monate später, nachdem die beiden dann nach London nachgezogen sind, ist es natürlich viel intensiver geworden. Und dann ist man auch so in den Alltagsproblemen mit involviert und kriegt dann schon mit, was so Teenager-Challenges sind, ne? Und vor allen Dingen haben wir sie natürlich auch hier ins kalte Wasser geschmissen. Sprache lernen, neues Schulumfeld, komplett neuen Freundeskreis. Und das war dann tatsächlich schon viel Familienmanagement.
Aber ich meine, so Kinder in der Pubertät und dann vielleicht auch noch in einer neuen Stadt, das ist ja eine Sache. Aber bei deiner Bonustochter kommt ja dazu, dass sie auch psychische Probleme hat, auch mal von zu Hause abgehauen ist. Was hat das mit deiner Partnerschaft gemacht, mit dir und deiner Freundin?
am Ende des Tages würde ich sagen, sowas schweißt natürlich zusammen. Hm. Ne? Und ja, das ist eine Challenge natürlich für alle Beteiligten. Und es ist was wir ganz aktiv gestalten. Und am Ende des Tages hat sich herausgestellt, dass so ein Umzug mit diesen ganzen, mit der neuen Sprache lernen, neue Kultur, neues Schulumfeld und dann halt auch in so einer Großstadt ein super Schritt für Vivi war und eine Chance war.
Mhm. Und du hast auch mal gesagt, dass Corona, das klingt voll komisch, finde ich, aber dass Corona auch eure Beziehung gerettet hat sogar. Wie denn das, fragen sich jetzt viele, weil total viele Beziehungen in meinem Umfeld zum Beispiel oder was man so mitkriegt, sind ja auch gerade in die Brüche gegangen wegen der Belastungen im Homeoffice, in Corona-Zeiten und dann noch die Kinder. Wie kann dann eure Beziehung durch Corona gerettet worden sein?
Ja, wie fasst man das am besten zusammen? Also, in London muss man wissen, dass wenn man hierher zieht, die Wohnungen und das Lebensumfeld, was man hat, ist ein bisschen kleiner als in Deutschland. Mhm. Also so eine Standardwohnung hier ist schon, ich würde sagen, halb so groß bis ein Drittel vielleicht so groß von dem, was man sich in Deutschland leisten kann oder bekommt für sein Geld. Mhm. Deswegen ist die Familiensituation in so einer kleinen Wohnung recht herausfordernd, ja, mit einem Wohnzimmer, zwei kleinen Schlafzimmern. Also da ist wirklich nicht viel Platz für drei Leute. Und das dann in einem Arbeitsumfeld zu haben, ist natürlich irgendwie unmachbar. Deswegen hatte ich mich dann irgendwie entschieden, als der erste Lockdown war im März, meine Ursprungsfamilie in Deutschland zurück zu besuchen und mich mal ein paar Wochen um meine Mutter und meine Oma zu kümmern und bin dann erstmal abgedüst mit dem Ziel, irgendwie uns allen ein bisschen mehr Platz zu geben und mich in Deutschland um meine Family zu kümmern. Dann ist aber gleichzeitig so viel Arbeitsanforderungen auf mich und meine Freundin irgendwie gekommen, beruflich. Mhm. Also durch Corona ist es viel mehr geworden. Ich weiß, viele haben Jobs verloren oder haben weniger zu tun oder kämpfen da. Bei uns war es genau das Gegenteil, dass wir viel mehr tun mussten. Und das hat uns den Platz gegeben. Und dann bin ich dann am Ende des Tages 8 Monate in Deutschland gewesen.
Oh Gott.
Anstatt ein paar Wochen. Und jetzt vor kurzem erst zurück nach London gekommen. Und da merkt man dann schon mal, dass man sich vermisst, ne? Mhm. Dass der Platz, den wir uns gegenseitig gegeben haben, viel mit uns getan hat, uns viel Platz zur Reflexion gegeben hat und das nochmal so ein neues Kapitel für uns aufgemacht hat.
Also kann man sagen, irgendwie so durch die Distanz habt ihr auch so ein Stück Differenzierung hingekriegt und euch gegenseitig euren Freiraum gegeben, den es vorher irgendwie nicht gab, wo gar kein Platz war?
Ja, genau. Und ich denke, dass die Herausforderung mit Corona in einem Haushalt gemeinsam zu arbeiten, man muss sich das wirklich vorstellen, dass wir viel auf Videokonferenzen, beide sind nur ein Esstisch im Wohnzimmer haben, wo wir beide hätten von arbeiten können, das hätte definitiv so viel Potenzial für Krach gegeben, dass das irgendwie in die Brüche gegangen wäre.
Hast du auch sowas wie so eine Art Corona-Lifehack? Also irgendwas, Dinge, die dir trotz allem oder gerade jetzt Spaß machen? Weil fragt sich natürlich jeder, der Christopher, ja, der ist dann einfach mal 8 Monate abgehauen. Klar, danach ist es besser. Aber hast du auch irgendwie so kleine Dinge im Alltag, wo du sagst, ey, komm, so schlimm ist es nicht oder wir kriegen das irgendwie hin?
Ja, ich bin generell ein unverbesserlicher Optimist. Ja, also ich versuche aus allen Situationen immer irgendwas Positives herauszuziehen. Und so war das irgendwie mit Corona auch. Ich habe das Fahrradfahren und Sport und Yoga und all solche Sachen wieder für mich entdeckt und habe halt auch, weißt du, ich bin ein bisschen auch Klima interessiert, also Nachhaltigkeit und so weiter und habe halt auch da gesehen, dass diese Pandemie irgendwie einen positiven Beitrag leisten kann und wir alle so viel mitnehmen. Am Ende des Tages ist es natürlich nicht schön, diese ganzen Restriktionen zu haben und diese Unsicherheit und viele empfinden das irgendwie als eine Einschränkung und natürlich beruflich für viele eine Katastrophe. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wenn wir zurückkommen, werden wir uns an viele Sachen besinnen, die wir aus dieser Zeit mitnehmen können und gelernt haben.
Ich begrüße jetzt meinen Kollegen Marius Elfering bei Plus1. Er erzählt uns heute die Geschichte der Woche, in der es im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, um Kindheitserinnerungen geht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hallo Marius.
Hallo.
Was ist denn deine allererste Kindheitserinnerung? Weißt du das überhaupt noch?
Ja, das ist ja so ein bisschen schwierig, weil man das ja auch irgendwie für sich selbst einordnen muss, wenn man sagt, die erste, wie weit das zurückgeht, ob ich wirklich die eine ausmachen kann. Wenn ich mal überlege, habe ich zumindest eine frühe Erinnerung, die war ein bisschen dramatisch. Ich war mit meiner Mutter an so einem Bahnsteig und wir haben auf den Zug gewartet und mir ist mein kleiner Rucksack, den ich dabei hatte, ins Gleis gefallen. Und ich war sehr klein noch und habe gedacht, den sollte ich wiederholen und bin auf die Gleise gelaufen. Und daran kann ich mich so gut erinnern, weil das natürlich für meine Mutter in dem Moment, kleiner unachtsamer Moment, ein Riesenschock war. Mhm. Und die auch natürlich super böse war, dass ich das irgendwie gemacht habe. Ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden. Aber das ist so eine der Erinnerungen, die mir zumindest im Gedächtnis geblieben ist von meiner ganz frühen Kindheit.
Ja. Also auch schon eher eine unschöne Erinnerung, kann man sagen.
Ja, schon eher.
Woran erinnerst du dich, Christopher, aus deiner Kindheit? Weil wenn ich jetzt so überlege, ich weiß manchmal gar nicht, sind das wirklich Erinnerungen oder sind das Dinge, die ich auf einem Kindervideo gesehen habe? Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was meine allererste Erinnerung ist. Weißt du das bei dir?
Also ich habe zum Glück keine negativen Erinnerungen. So. Ich habe also alles, was so traumata-mäßig sind, kann ich mich an gar nicht viel erinnern. Aber ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal mit der Familie meinen Kindergeburtstag gefeiert haben und das war irgendwie so auf einer Elbwiese mit Barbecue am Grill, also so ein offenes Feuer gemacht und dann irgendwie da so Marshmallows, gegrillt, ja. Mhm. Und irgendwie so Spiele auf der Wiese gemacht. Das fand ich irgendwie total klasse irgendwie.
Aber Stichwort Trauma ist eben schon gefallen, komischerweise, weil es geht in der heutigen Geschichte der Woche auch um traumatische Kindheitserinnerungen vor allem. Deswegen an dieser Stelle eine Warnung. Es geht um sexualisierte Gewalt an Kindern. Also wenn Sie ahnen, dass diese Geschichte schwierig für Sie werden könnte, dann achten Sie bitte ganz darauf, dass Sie vielleicht nicht alleine zuhören oder überspringen Sie diese Folge am besten ganz. Ich würde diese Folge auch am liebsten überspringen, aber das geht jetzt natürlich schlecht. Also Marius, um wen geht's heute? Wessen Geschichte hören wir?
Ja, wir sprechen heute über Markus Diekmann. Er ist 54 Jahre alt und in seinem Leben, ja, wenn man das beschreiben müsste, gab es eigentlich kaum so einen Moment des Stillstands. Also er hatte sein ganzes Leben lang so den Drang, unterwegs zu sein und wichtig war ihm eigentlich vor allem eines, nämlich die eigene Freiheit. So wie zu dem Zeitpunkt 1991 war das, da starb seine Mutter und ihm wurde sein Anteil am Erbe ausgezahlt.
Ich glaube 3.500 Mark. Da bin ich zu meinem Chef gegangen, da habe ich gesagt, ich brauche dringend Urlaub. Und da habe ich das Geld innerhalb von 7 Wochen in Amerika verjubelt. Ich habe kaum ein Wort anständig Englisch gesprochen. Meine erste Pizza, unglaublich, da habe ich 3 Tage dran gegessen, weil ich wusste nicht, dass die nur Slices essen. Bin dann nach Long Beach gefahren, habe dort meinen Leihwagen abgeholt, ein Cabrio. Und dann bin ich nochmal 4,5 Wochen durch Arizona, Nevada, Kalifornien gefahren. Das war so mit der schönste und befreiendste Moment in meinem Leben, wirklich. Und habe einfach das Erbe meiner Mutter rausgehauen.
Dieses Gefühl, das Markus da beschreibt, also ständig auf Achse sein zu müssen, das hat ihn eigentlich sein ganzes Leben lang begleitet. Das merkt man übrigens auch im Gespräch mit ihm. Also seine Hände reiben oft aneinander, seine Beine wippen. Und ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass er gleich aufspringt und losläuft. Ein anderes Beispiel war, wir haben uns 2-mal getroffen. Das erste Gespräch war in seiner Stadt in Kürten. Und am Ende des Gesprächs sagte er, ach komm, morgen fahre ich einfach zu dir. Und dann ist er am nächsten Tag mit seinem Wohnmobil, er lebt in einem Wohnmobil, auf einem IKEA-Parkplatz in Köln-Ossendorf vorgefahren, hatte da noch ein schnelles Mittagessen. Und wir haben uns dann eben weiter unterhalten danach. Also Markus Diekmanns Geschichte ist so eine Geschichte über einen Menschen, der an einem Tiefpunkt in seinem Leben plötzlich eine Erklärung dafür bekommt, warum er so getrieben ist. Und der immer das Gefühl hatte, ja, dass er nicht wirklich Teil dieser Gesellschaft werden kann, aber eben auch nicht verstanden hat, warum er so fühlt. Er ist eigentlich jemand, den die eigene Vergangenheit eingeholt hat, obwohl sein Körper jahrzehntelang versucht hat, diese fernzuhalten.
Wo nimmt dann seine Geschichte überhaupt ihren Ursprung?
Um zu verstehen, wie er zu diesem getriebenen Mann wurde, da müssen wir viele Jahre zurückgehen, nämlich in seine Kindheit. Also Markus Diekmann wächst in Wipperfeld auf, das liegt im Bergischen Land, falls das jetzt nicht jedem was sagt. Seine Schullaufbahn, die kann man eigentlich als recht chaotisch beschreiben. Er struggelt so, er fasst nie richtig Fuß und am Ende seiner Schullaufbahn steht er dann tatsächlich ohne Hauptschulabschluss da. Also auch da schon so ein Hin und Her. Und schon damals ist es für ihn so, wie gesagt, er wächst in Wipperfeld auf, dass er sich gegen dieses Leben im Dorf total sträubt. Das ist ihm alles zu eng und das ist ihm zu klein. Und wie das halt damals so war, trotzdem ist ihm klar, dass er da erstmal eine Ausbildung machen wird. Das war eben so damals, ne? Sein Vater war Busschaffner, seine Mutter Krankenschwester und er selbst beginnt dann damals eine Ausbildung zum Kanalbauer und gründet dann auch erwartbarerweise sehr schnell eine eigene Familie. Mit 18 Jahren heiratet er also seine erste Freundin, und sie bekommen dann auch einen gemeinsamen Sohn. Trotzdem ist es bei Markus so, dass seine Unzufriedenheit wächst, weil dieses Leben im Dorf, das stört ihn eben immer mehr.
Weil ich auch diese Verlogenheit in so einem Dorf, diese Nicht-Ehrlichkeit, dass man nur, oh, was sagt der Nachbar oder so, oder wir sind katholisch, und aus diesem ganzen Schmodder wollte ich halt auch raus. Meine Ex-Schwiegereltern von meiner ersten Frau, die Eltern, der Vater hat in Wipperfürth gearbeitet, er konnte zu Fuß zur Arbeit gehen sein Leben lang. Sein Bruder hostet hier bei der BBC, der andere am Gymnasium Rektor und sowas. Wenn die zu Besuch kamen, dann wurde das Haus eine Woche lang von oben bis unten geschrubbt, das Grundstück gepflegt. Da wurde nur feinstes Hochdeutsch gesprochen. Ich war kein Kanalbauer. Ich war was ganz Besonderes. Also nur so Schmuh, ne? Also völlig unehrlich. Und da wollte ich halt auch von weg, ne?
Er ist also damals sehr unzufrieden und deshalb entschließt er sich erst einmal, den Job zu wechseln. Also Kanalbauer, das wird er nicht sein Leben lang machen können, denkt er sich. Was er macht eine Umschulungsmaßnahme und hat da tatsächlich Erfolg. Also in Köln belegt er einen Kurs und da macht er eine Weiterbildung im Bereich Computer-Aided Design. Wenn man das jetzt einfach ausdrücken möchte, ist das das technische Zeichnen am Computer. Und damals sind solche Dinge natürlich total im Kommen und gefragt. Und für ihn ist es eigentlich die Chance zum Aufstieg, diese Fortbildung. Und nachdem er die gemacht hat, dauert es auch nicht lange, bis er selbst Kurse gibt und er dann auch Aufträge von immer größeren Firmen an Land zieht, so ein bisschen selbstständig unterwegs ist. Und von diesem Dorfleben, das ihn so abgestoßen hat, da entfernt er sich eigentlich immer mehr. Und Markus glaubt zu dieser Zeit, dass es das Beste für ihn ist, dieses alte Leben, von dem er sich ohnehin entfernt, einfach radikal hinter sich zu lassen. Damals ist er 25 Jahre alt.
Dann hat sich das so entwickelt, dass ich mich dann da abgenabelt habe. Der Prozess war für mich auch nicht ganz einfach, gerade wegen dem Phil, wegen meinem Sohn. Aber ich habe es halt durchgezogen, ne?
Wenn Markus durchgezogen sagt, dann meint er damit Folgendes. Er trennt sich von seiner Frau. Er bricht auch den Kontakt zu seinem Vater und zu seinen Geschwistern ab. Und es ist so, dass er eigentlich einzig zu seinem Sohn weiterhin Kontakt halten möchte. Aber ansonsten ist er da wirklich sehr radikal und reißt alle familiären Brücken hinter sich ab.
Also so Dorfleben und Ausstieg, beziehungsweise dann beruflich irgendwie so ein Aufstieg. Kommt dir das bekannt vor, Christopher?
Ja, kommt mir sehr bekannt vor.
An welchen Punkten erkennst du dich da wieder?
Na, ich würde nicht sagen, dass das, also ich kann das völlig nachvollziehen, was er sagt über das Dorfleben. Mhm. Ich bin da schon relativ früh natürlicherweise weggekommen, weil ich dann irgendwie mit 14 auf eine Internatsschule gegangen bin. Und dann schon in einem ganz anderen Umfeld war. Aber also ich glaube, wäre ich im Dorf geblieben, hätte mich genau das gleiche Schicksal ereilt.
Ich glaube, das haben viele, so ein Gefühl, dass sie dann irgendwie raus in die Stadt, in die große Stadt wollen. Ne? Ich glaube, wenige reißen aber dann irgendwie alle Brücken ab.
Ja, also Markus macht das ja wirklich sehr, sehr radikal. Ne? Wie geht es dann weiter für ihn?
Ja, also wie gesagt, im Grunde möchte er nur zu seinem Sohn weiterhin Kontakt halten und ihn ranwachsen sehen. Aber ansonsten ist da wirklich kein Kontakt mehr. Für ihn beginnt also eigentlich ein neues Leben, ne? Und das hat es in sich. Also er ist ständig unterwegs, er hat wechselnde Jobs, gibt IT-Schulungen, ich hatte das gerade schon angeschnitten. Er wird zum Beispiel auch mal Redakteur bei einem Magazin für Gleitschirmflieger. Das ist eine
Special seiner, Interest,
würde ja, ich genau, sagen. Ja, genau, das macht er sehr gerne, Gleitschirmfliegen. Also auch da schwenkt er dann mal hin und er ist eigentlich ziemlich erfolgreich immer in dem, was er tut und eben immer auf Achse und das genießt er eigentlich auch sehr. Und dieses Gefühl, getrieben zu sein, das hat er schon, aber warum das da ist, das versteht er eigentlich selbst nicht. Ne? Und er merkt das auch nicht nur im beruflichen Bereich, wenn ich das jetzt gerade so erzähle, sondern vor allem auch im Privaten. Also er hat in den Jahren Affären mit Dutzenden unterschiedlichen Frauen, aber davon hält dann letztlich nie was. Ne? Sobald er irgendwie merkt, dass die Bindung zu eng wird, trennt er sich wieder und zieht dann auch weiter. Also Nähe zulassen, das liegt ihm nicht, das kann er nicht. Und er merkt, dass wenn er unter Stress steht, und das ist ja eigentlich immer der Fall, dass ihn das auf eine merkwürdige Art und Weise entlastet. Und eigentlich würde jetzt vermutlich dieses Leben, dieses rastlose Leben ewig so weitergehen. Aber es kommt der Punkt, er ist Mitte 40, da legt dieses Leben im Grunde eine Vollbremsung hin. Das Ganze beginnt mit einem Angebot für einen neuen Job. Und das ist ein Job, bei dem er das Gefühl hat, Mensch, da könnte jetzt wirklich alles passen. Markus Diekmann soll für ein Unternehmen IT-Schulung in den USA geben und er greift zu, weil dieser Job im Grunde alle seine Bedürfnisse abdeckt. Also er hat eine gute Bezahlung, er kann Meilen machen, so nennt er das, wenn er auf der Straße unterwegs ist, mhm, und das alles auch noch in seinem Traumland, den USA.
Weltweites Reisen. Ich habe immer unter Strom gestanden, auch beruflich, weil kein Hauptschulabschluss. Und dann kriegte ich den ersten Auftrag, nach Yakima, nach Washington zu fliegen und dort 6 Wochen die Leute auszubilden. Ja, da geht es einem ganz schön anders.
Ich würde mich da jetzt mitfreuen mit ihm, aber das, man weiß irgendwie schon, es steuert so auf so eine Katastrophe hin irgendwie. Also.
Ja, so ein bisschen, ne? Auch weil sein rastloses Leben da eigentlich noch mal mehr Fahrt aufnimmt. Also auf der einen Seite ist es so, dass es ein Job ist, bei dem er relativ lange ist. Das sind 5 Jahre, die er da ist und er ist erfolgreich und er genießt dieses Leben und diesen Job. Also das saugt ihn wirklich auf, er kann das genießen. Ein Beispiel ist auch, dass er dort nicht nur arbeitet, sondern in seiner Freizeit, er hat es ja angeschnitten, Meilen macht, also Strecke. Und das sind jetzt nicht ein paar Kilometer, die Markus da unterwegs ist, sondern er fährt pro Woche teilweise 4000 Kilometer quer durchs Land. Und zwar einfach so, ohne Ziel. Aber ja, dieser Stress, wie gesagt, der gibt ihm das Gefühl, dass es ihm gut geht. Und er ist, so scheint es zumindest, endlich angekommen in einem Leben, das zu ihm passt. Dann kommt aber das Jahr 2012. Markus Diekmann ist mittlerweile 46 Jahre alt und da findet das Ganze ein jähes Ende. Das Unternehmen, für das er arbeitet, so hört er es, soll verkauft werden.
Am 28. Februar dann rief mich der Vorgesetzte ins Büro und legte mir dann halt meine Kündigung dahin. Und das war für mich echt eine fiese Nummer, weil ich habe die Arbeit wirklich geliebt. Wir hatten auch ein sehr gutes Verhältnis unter den Mitarbeitern und ich hätte mir schon gewünscht, dass man da ehrlich mit mir ist und sagt, hey Markus, da kommt was auf uns zu, ne? Pass da mal auf. Und ich bin dann sauer von Frankfurt nach Hause gefahren. Ich sollte Laptop, Telefon, Schlüssel und alles schon mal da lassen. Habe ich nicht gemacht. Ich bin einfach gefahren. Ich wollte erstmal für mich sein.
Diese Kündigung, von der er spricht und die er nicht erwartet hatte, das ist eigentlich der Moment, in dem für Markus Diekmann, also den Mann, für den es eigentlich immer nur vorwärts ging, der Moment gekommen ist, in dem er plötzlich fällt.
Bin dann abends zu einem Freund, der wohnte um die Ecke, haben wir ein paar Bierchen getrunken, wurde dann irgendwie spät in der Nacht und dann meinte der Just so, erzähl doch mal was aus deinem Leben. Und da hat sich bei mir wie eine Falltür aufgemacht. Da sind so die ganzen Erinnerungen aus der Kindheit hochgekommen.
Er sitzt in diesem Moment seinem Freund Jost gegenüber und er merkt, dass ihm auf einmal diese Bilder in den Kopf steigen. Und das sind Bilder, die er sehr lange weggeschoben hat. Und ich würde da gerne deine Warnung vom Beginn nochmal aufgreifen. Also bevor wir den nächsten Ton hören, es geht jetzt in dieser Geschichte um sexualisierte Gewalt an Kindern. Und wer da zuhört und ahnt, dass das Thema für ihn oder sie schwierig werden könnte, sollte sie entweder nicht alleine hören, die Geschichte, oder vielleicht auch dann ganz überspringen.
Das Erste, was ich da im Kopf habe, ist ein Film, wo ich, als ich 5 Jahre alt war, war das Schützenfest in Wipperfeld. Und wir Kinder durften immer beim Aufbauen vom Autoscooter, konnten mal helfen gegen Freichips und sowas. Und ich kam da an einen Schießbudenmann ran und ich habe da so einen Film im Kopf gekriegt in der Nacht beim Jost. Da liege ich als kleiner 5-jähriger Junge mit schulterblonden langen Haaren auf einem Bett mit weißen Bettlaken, Bügelfalten, alles super akkurat, nackt. Und das war Ende des Films.
Markus Diekmann erzählt seinem Freund von diesen Bildern. Und was danach passiert, das ist nicht so ganz klar. Das ist so ein bisschen verschwommen, wenn man mit ihm über die folgenden Stunden spricht. Also die Erinnerungen an diese Nacht, sie hangeln sich da irgendwie durch und dann am nächsten Morgen bringt ihn sein Freund zu einer Hausärztin. Und da wird dann relativ schnell klar im Gespräch, dass er als Kind sexuell missbraucht wurde und dass diese Bilder, die jetzt wieder da sind, über Jahrzehnte verschwunden waren. Also er hatte keine Erinnerungen an sie, aber jetzt sind sie plötzlich wieder da.
Markus Diekmann hat es ja so erlebt, dass die Bilder des Missbrauchs jahrzehntelang völlig irgendwie aus seinem Bewusstsein verschwunden waren und dann plötzlich hochgekommen sind. Wie kann das sein? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also was passiert da mit einem?
Ja, es ist schwierig, ne? Weil man denkt, so tiefgreifende Ereignisse, die sind irgendwie da und auf die kann man zurückgreifen. Ist aber in dem Fall anders gewesen. Also das Ganze ist natürlich eine Folge der Traumatisierung. Und um das zu verstehen, habe ich mit Dr. Susanne Altmaier gesprochen. Sie ist Chefärztin der Traumaklinik im Gezeitenhaus Schloss Eichholz, langer Name. Das ist in Wesseling und liegt bei Köln. Und sie hat mir erklärt, dass im Grunde der Körper auf Stress hin ganz anders reagiert in unterschiedlichen Phasen. Also es gibt bestimmte Stufen von Stress. Wenn wir uns jetzt streiten, dann haben wir vielleicht ein Wortgefecht, sind beide unter so ein bisschen Stress, aber wir können damit umgehen, ne? Wir können das koordinieren und uns da rausziehen. Es gibt aber natürlich auch Stress, in denen bedrohliche Situationen vorhanden sind und der Körper irgendwie angespannter wird, man kennt das. Und das sind Situationen, mit denen der Mensch aber auch noch umgehen kann, mit dieser zweiten Stufe. Ne? Da hat er im Grunde zwei Möglichkeiten. Also entweder kann ich mein Gegenüber angreifen oder ich kann flüchten, je nachdem, wie die Bedrohungslage so ist. Es ist aber manchmal so, dass Situationen so bedrohlich sind, also lebensbedrohlich, ausweglos, dass das Bewusstsein auf eine dritte Variante umschlägt. Der Mensch erstarrt dann. Man kennt das übrigens auch aus dem Tierreich, wenn sich Tiere in ganz großen Bedrohungssituationen eben totstellen. Und beim Menschen hat das eben auch Folgen im Gehirn. Frau Altmaier hat mir das so erklärt.
Und auch wir Menschen erstarren dann, wir machen dann gar nichts. Nach außen sieht das total ruhig aus. Sie müssen sich aber vorstellen, dass innen drin Tornado-Energie ist. Also eigentlich, man will kämpfen oder fliehen, aber muss das total bremsen. Also die Energie potenziert sich und es kommt zu einer riesen Stressreaktion innen drin. So. Und das hat Auswirkungen aufs Gehirn. Also Kinder, die Gewalt ausgesetzt sind, entweder physischer oder sexueller Gewalt, die erleben eine völlige Neuorganisation ihres Gehirnes.
Also kann man sagen, das Trauma wird im Gehirn irgendwie weggesperrt aus Selbstschutz?
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also das, was sich da im Gehirn abspielt, ist natürlich erstmal sehr komplex. Aber wenn wir es jetzt vereinfachen wollen, dann passt das eigentlich ganz gut. Also wenn das Gehirn in diesem Alarmzustand, in diesem Panikmodus ist, dann werden so viele Stresssignale ausgesendet, dass eben andere Teile des Gehirns, wie zum Beispiel das Langzeitgedächtnis, nicht arbeiten wie sonst. Mhm. Und das führt eben dazu, dass das Erlebte in diesen Momenten nicht verarbeitet, nicht weitergeleitet, eingeordnet und eben auch nicht richtig abgespeichert wird im Gedächtnis. Das muss man sich so vorstellen, als würde dieses Erlebnis im Grunde in 1000 Einzelteile zersplittern. Das sind Bilder, das sind Gerüche, das sind Geräusche, das sind Sequenzen. Und diese Mischung landet dann im sogenannten Traumagedächtnis und eben nicht in diesem biografischen Gedächtnis, das ich eben auf mich beziehe. Das Gehirn spaltet also im Grunde diese Erinnerungen ab und im Gedächtnis können so Lücken entstehen. Und das ist im Grunde ein Schutzmechanismus, weil die Bedrohung in diesem Moment als zu massiv empfunden wird, um sie irgendwie zu verarbeiten.
Was in dem Moment gut ist, weil sonst würden sie das gar nicht überleben. Ne? Sie würden sterben, sie würden körperlich sterben oder verrückt werden. Für später ist es aber schlecht, weil diese Organisation bleibt so. Das heißt, ein Kind, das solchen Sachen ausgesetzt war, ist dann später auch als Erwachsener in einem Alarmzustand, einem ständigen.
Vielleicht hat man das ja schon mal gehört, es gibt ja auch so eine Art Flashbacks, dass immer mal so Bilder aufploppen von traumatischen Erlebnissen oder eben, wie jetzt bei Markus, dass es 40 Jahre später erst hervorbricht aus dem Kopf, aus dem Bewusstsein?
Genau, also es ist, wie gerade gesagt, eben diese völlige Neuorganisation und das andere Abspeichern der Erinnerung, dieses Wegschieben. Es ist so, dass in dem Moment, da erkennt der Körper, dass Gefahr besteht und er erstarrt. Und jetzt sollte man aber ja natürlich annehmen, dass wenn diese Gefahr vorüber ist, ne, dass es so sein sollte, dass das Gehirn nach der Gefahr wieder normal arbeitet. Mhm. Aber das macht es eben nicht. Also es bleibt in diesem Daueralarmzustand. Und dann kann man im Grunde später immer noch durch Trigger zum Beispiel wieder in diese Starren verfallen. Also das Gehirn merkt sich die Reaktion auf das Ereignis und kann es dann später auf andere harmlose Ereignisse übertragen. Mhm. Und das ist so eigentlich nicht gewollt. Ne? Also
zum Beispiel sage ich jetzt mal harmlos, in Anführungszeichen, eine Kündigung, wie bei Markus.
Richtig, richtig. Also es ist so, dass im Laufe ihres Lebens einige Menschen sich natürlich an Teile der traumatisierenden Ereignisse erinnern. Aber es gibt eben auch Menschen, die es komplett verdrängen, die keinen Zugriff mehr darauf haben, auch über Jahrzehnte. Und wie du es jetzt gerade sagst, die sind eben nicht weg, diese Erinnerungen, sondern im Gegenteil, die können durch bestimmte Auslöser, durch Schlüsselreize, wie zum Beispiel Situationen, Gerüche, aber eben auch Krisen oder Situationen mit hohem emotionalem Stresslevel, wie Trennung oder wie eine Kündigung, eben wieder in diesen Panikmodus versetzt werden. Ja, genau. Und was dann passiert, ist im Grunde, dass in diesen Momenten das Gehirn wieder überschwemmt wird mit Bildern, mit Erinnerungssplittern, mit Gefühlen aus dem unverarbeiteten Trauma und dass die Personen diese Bedrohungssituation nochmal ganz real erleben, obwohl sie in dem Moment vielleicht gar nicht in einer so bedrohlichen Lage sind. Mhm. Und dann können sie eben diese Situation aber nicht einordnen. Also sie können nicht sehen, dass diese bedrohliche Situation schon vergangen ist, finden sich gar nicht wieder im Hier und Jetzt. Und wie genau sich diese Flashbacks, diese Erinnerungssplitter zusammensetzen, die dann häufig kommen, was für Eindrücke und Erinnerungen da reinspielen, das ist bis heute eigentlich nicht komplett erforscht. Da gibt es eben auch verschiedene Forschungsbereiche und unterschiedliche Forscher sind da auch unterschiedlicher Meinung. Was wir aber sagen können, ist, dass bei Markus Diekmann diese hochgespülten Erinnerungen an das traumatische Erlebnis ihn völlig aus dem Leben reißen. Also sein Körper reagiert vor allen Dingen in den ersten Wochen. Er wird immer wieder krank, er hat eine Nierenbeckenentzündung, er leidet unter Harnwegsinfektionen, er nimmt in diesen Wochen 12 Kilo ab. Ja, er sieht immer ungepflegter aus, er wäscht sich nicht mehr und sein Alltag wird einfach eintönig und trostlos.
Morgens früh aufwachen, einen Kaffee trinken, ins Bett gehen und die Decke über den Kopf ziehen. Jalousien runter kam später noch hinzu. Da haben sich dann auch der Bekannte von mir, bei dem ich im Haus gewohnt habe, die hatten sich dann auch schon Sorgen gemacht, weil bei mir alles immer zu und dunkel war. Aber dafür waren die Nächte lang und oftmals auch mit ziemlich viel Trinken und so einfach alles ertränken. Ne?
Markus begibt sich dann in psychologische Behandlung, vernünftigerweise natürlich, und beginnt eine Traumatherapie mit einer Therapeutin. Und jetzt geht es im Grunde bei dieser Traumatherapie, die er da anfängt, darum, einen Umgang mit den Erinnerungen und den Flashbacks zu finden, die ihn jetzt eben da treffen und belasten. Und das ist bei ihm, wie auch bei anderen Patienten so häufig, dass da weitere Bilder aufsteigen. Also ihm wird klar, dass er noch von zwei weiteren Männern, und das waren Bekannte der Familie, unabhängig voneinander missbraucht wurde. Und zwar über weitere 8 bis 9 Jahre. Also eine ganze lange Zeit. Und die Bilder, die er nun wieder vor Augen hat, die sind wirklich erschütternd. Ich will sie deswegen eigentlich auch nicht explizit darstellen. Aber Markus hat mir was erzählt, das, glaube ich, ganz gut das Grauen wiedergibt, in dem er sich damals befunden hat. Es ist nämlich so, dass der einzige Ort, an dem Markus Diekmann sich vor seinen Peinigern sicher fühlte, die Hundehütte des Schäferhundes der Familie war. Also wenn er Angst hatte, dann ist er zu dieser Hundehütte gegangen, dann ist er da reingekrabbelt und setzte sich hinter den Hund, der zwar andere biss, aber ihn dann glücklicherweise eben mochte. Und das war der Ort, an dem er sich ja sicher fühlen konnte. Und ich glaube, dass das ziemlich viel über seine Situation damals sagt. Es war dann so, dass er sich erst mit 15 Jahren dem Missbrauch entziehen konnte. Er kaufte sich damals einen Mofa und wann immer es ging, war er halt dann damit unterwegs. Ja, und Jahrzehnte später sind wir jetzt an einem Punkt, an dem er in der Behandlung ist. Und das dauert natürlich eine ganze Weile. Es ist nicht so, dass er jetzt nach der ersten Therapie rausgeht und seinem Umfeld erzählen kann, was ihm damals widerfahren ist. Man muss sich das mal vor Augen führen, bis er seinem Sohn, zu dem er ja ein ganz gutes Verhältnis hat immer noch, von seinen Erlebnissen erzählt und sich das traut, was eben zu sagen, was ihm widerfahren ist, da vergeht ein Jahr. Also eine ganze Zeit. Und nach 1,5 Jahren dann beschließt er tatsächlich, wieder Kontakt zu seinen Geschwistern aufzunehmen. Und zwar nach 24 Jahren. Also er hat jahrzehntelang Abstand gehalten, aber jetzt ist er so weit, dass er wieder Kontakt zu seinem alten Umfeld aufnehmen kann.
Dann haben wir das erste Treffen gemacht beim Andreas zu Hause. Meine Geschwister waren alle da, meine Schwestern haben gekocht. Ja, Andreas ist da, der hat mich einfach nur umarmt, hat geheult und Ich habe aber dann meinen Abstand mir erarbeitet und wollte es auch nicht so an mich ranlassen.
Ja, Markus ist also in dieser Situation ziemlich zurückhaltend. Klar, es ist das erste Treffen nach so langer Zeit und er... Ja.
Wussten denn seine Geschwister, was mit ihm passiert ist damals?
Ja, tatsächlich ist das der Punkt, an dem er erfährt, ob das eben in der Familie bekannt war. Also er ringt sich in diesem Gespräch dazu durch, diese Erlebnisse mit ihnen zu teilen und erfährt dann tatsächlich auch, dass einer der Täter es auch bei zweien seiner anderen Brüder versucht hat. Mhm. Da war es aber so, dass die sich dem Missbrauch entziehen konnten. Also er war tatsächlich dann derjenige, den es in dieser Familie getroffen hat. Und gemeinsam überlegen die Geschwister dann, was sie machen könnten. Und es kommt natürlich ins Gespräch, ob man nicht noch gegen die Täter vorgehen könnte. Weil zwei waren ja zum Beispiel Bekannte der Familie, da kennen sie also die Namen. Sie bemühen sich da auch. Markus spricht mit der Kriminalpolizei, er spricht mit einer Juristin, aber es stellt sich raus, dass die Taten eben verjährt sind. Und jetzt kann man natürlich sich denken, dass das eigentlich ein Moment ist, in dem er ganz tief fällt, weil er merkt, dass er juristisch, strafrechtlich eben vor allen Dingen nicht mehr gegen die Täter vorgehen kann. Aber er selbst sagt, dass er das eigentlich nur zur Kenntnis genommen hat. Und zwar, weil er nämlich in einer Situation war, in der er erstmal mit sich selber fertig werden musste.
Hätte ich jetzt nämlich auch gedacht. Ich hätte jetzt gar nicht an juristisch und Strafverfolgung gedacht, sondern er ist ja dann noch so in seiner Bewältigungsphase. Er muss ja wirklich erstmal mit sich klarkommen, oder?
Ja, genau. Also er ist natürlich ist er enttäuscht. Ne? Also klar, ist ein Wunsch da, dass diese Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Aber er ist immer noch so durcheinander, dass er gar nicht die Kraft aufbringen könnte, sich dem jetzt noch weiterzustellen und das stärker noch zu verfolgen. Also Markus lernt mit der Zeit, die Bilder für sich selbst einzuordnen. Er kann jetzt auch besser darüber sprechen. Aber er verbringt eben auch häufig Tage im Bett und ist nicht erreichbar, trinkt. Es gibt Tage, an denen er keinen Lebenswillen hat und ihm wird dann auch klar, dass er vermutlich nicht mehr arbeiten kann. Also etwa 2 Jahre nach dem Traumaausbruch stellt er einen Rentenantrag für eine Erwerbsunfähigkeitsrente und es wird ihm klar, dass das Leben, das er hatte, also Erfolg im Beruf, den er sich ja so hart erarbeitet hat, dieses Unterwegssein, dass das erstmal vorbei ist. Aber dieser Tiefpunkt, der hat im Grunde eigentlich auch einen neuerlichen Wendepunkt.
Ich kriegte dann die Rente und die Rente war halt so klein, dass Wohnung und Auto nicht miteinander vereinbar ist finanziell. Und ich stand dann vor der Entscheidung, meinen Pkw zu verkaufen, in der Wohnung zu versauern und gegebenenfalls mir das Leben zu nehmen. Also der Gedanke war dann auch schon da, was machst du denn dann, wenn du in diesem Einraum-Apartment gefangen bist?
Also Situation ist, Einraumapartment, Auto kommt vielleicht weg, da könnte er nicht mehr unterwegs sein, aber er ist ja immer noch in der Situation, dass er eben rastlos ist, dass er unterwegs sein will. Ne? Und er überlegt dann und gemeinsam mit einer Freundin macht er das und dann kommt ihm die Idee, er möchte sich ein Wohnmobil kaufen, weil da kann er alles verbinden. Ne? Wohnungen fahren, das klingt irgendwie zu gut, um wahr zu sein und das macht er dann auch wahr. Es ist jetzt, wir sind im September 2016. Ja, und da gibt er seine Wohnung auf, verschenkt seinen gesamten Besitz, also seine Brüder und Schwestern bekommen was. Er geht auch nochmal durchs Treppenhaus und fragt die Nachbarn, was die haben wollen und zieht dann in ein Wohnmobil. Und mit dem neuen Leben kommen dann auch neue Ideen und Pläne.
Ich war froh, wo ich das Wohnmobil hatte. Boah, neues Zuhause, wenn es hier irgendwo zu eng wird, Gas geben, woanders hinfahren. Dann kam aber auch der Gedanke, Mensch, so gar nichts mehr machen ist ja auch nichts. Und viel mit meinem Sohn gesprochen. Wie gesagt, die Kriminalstatistik hatte ich da auch schon im Kopf. Und habe mit meinem Sohn dann überlegt, was kannst du machen? Und da habe ich mir gedacht halt, ey, du bist an der Verjährungsfrist gescheitert. Kämpf doch mal darum, dass man die abschafft.
Die polizeiliche Kriminalstatistik der vergangenen Jahre, die besagt, dass in Deutschland im Schnitt pro Tag etwa 40 Kinderopfer sexueller Gewalt wurden. Und dabei handelt es sich natürlich nur um die bekannt gewordenen Fälle. Und Markus Diekmann beschließt also, sich für eine Abschaffung der Verjährungsfrist einzusetzen. Also die Frist, die ihm selbst im Weg stand, als er die Täter zur Rechenschaft ziehen wollte.
Wie lang ist denn diese Frist in Deutschland?
Ja, bei Markus war es so, dass die nach 10 Jahren geendet ist ab dem 18. Lebensjahr. Also im Grunde, als er 28 war, ist die geendet. Das wurde aber 2015 schon mal geändert. Jetzt ist es so, dass die ab dem 30. Lebensjahr eintritt, ja. Und dann sind es 20 50 Jahre, also bis die Opfer 50 Jahre alt sind. Das Ding ist aber, Markus argumentiert, ein Opfer sexueller Gewalt kann sich eben nicht aussuchen, wann dieses Trauma ausbricht. Das kann auch noch mit 60 oder 70 passieren. Genau, und deswegen ist er jetzt in dieser Situation, also die Frist, an der er selbst gescheitert ist und was ihn in dem Moment gar nicht so getroffen hat, die wird jetzt zu seiner neuen Aufgabe. Sein Plan ist folgender, er möchte jetzt von Stadt zu Stadt fahren, von Marktplatz zu Marktplatz und Unterschriften sammeln. Und er setzt sich da ein ganz klares Ziel, er möchte 1 Million Unterschriften sammeln. Das braucht natürlich jetzt ein bisschen Vorbereitung, deswegen setzt er sich mit seinem Sohn zusammen. Und dann machen sie gemeinsam folgendes, sie durchforsten alle Zeitungsartikel, die was mit sexueller Gewalt und sexuellen Übergriffen auf Kinder zu tun haben, suchen die alle zusammen, die Überschriften dieser Artikel, und dann bekleben sie das Wohnmobil mit diesen gesammelten Überschriften. Also wenn man das Wohnmobil heute sieht, da sind überall große Überschriften aus Zeitungsausschnitten, wo es um sexuelle Übergriffe an Kindern geht.
Und das ist ja eine ganz spezielle Konfrontationstherapie, die Markus sich dann selbst auferlegt sozusagen.
Richtig, richtig. Also und wie ich eingangs gesagt hatte, wir hatten einen Termin auf dem IKEA-Parkplatz, da gehen die Leute nicht einfach so dran vorbei mit ihren Möbeln. Und als das dann geschafft ist, dieses Bekleben des Wohnmobils, da beginnt dann Markus Diekmann mit seiner Mission. Er nennt sie Tour 41 und die 41 steht für die damals im Schnitt 41 Fälle von Kindesmissbrauch pro Tag in Deutschland und dann fährt er los.
Er geht also mit seinem Wohnmobil auf Tour. Wie denn? Was macht er? Er will 1 Million Unterschriften sammeln.
Ja, das klingt natürlich nach ziemlich viel und das ist es auch. Das merkt er dann auch. Es läuft eigentlich erstmal ziemlich gut. Ne? Also er merkt, er kann wieder unterwegs sein und nicht einfach nur so, sondern er hat eben dieses Ziel. Er ist ungebunden und setzt sich für was ein, das ihn auch direkt betrifft. Also eben diese Abschaffung der Verjährungsfrist. Und jetzt fährt er Woche für Woche von Marktplatz zu Marktplatz in größeren und kleineren Städten. Er baut da dann seinen Stand auf und sammelt Unterschriften, und zwar Tausende. Und zu diesem analogen Sammeln auf dem Marktplatz macht er das Ganze auch noch digital, sammelt also online auch noch Unterschriften. Und die sammeln sich dann langsam an. Und nicht nur das, bei diesen Terminen trifft er auch Menschen, die Ähnliches erlebt haben.
Aachen zum Beispiel, da habe ich an einem Tag über 1000 Unterschriften gesammelt und hatte bestimmt 15 Betroffene mit am Stand stehen. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie wichtig das überhaupt ist, diesem Thema so eine Stimme zu geben, weil alle Betroffene haben immer gedacht, Mensch, ich bin alleine mit meinem Scheiß. Dass wir aber so viele sind, also das ist so erschreckend.
Ja, Markus wird die Millionen bis jetzt nicht voll bekommen. Er hat immerhin knapp die Hälfte, also ungefähr 500.000 Unterschriften hat er gesammelt über einen Zeitraum von 4 Jahren. Er merkt aber auch, dass dieses Ziel auch wieder, also diese Grenze von 1 Million auch wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil er nämlich Dinge erreicht, die er, ja, von denen er dachte, dass er quasi sie nicht erreichen könnte. Ne? Also 500.000 Unterschriften zum einen. Mhm. Er wird in Fernsehsendungen eingeladen. Er gründet eine Selbsthilfegruppe. Er trifft Justizministerin Christine Lambrecht, um sich für die Abschaffung der Verjährungsfrist einzusetzen und merkt halt so, ja, auch wenn ich das jetzt in diesen Jahren, die ich habe, nicht schaffe mit der 1 Million Unterschriften, so habe ich zumindest eine Aufgabe gefunden, die mir wieder so einen Sinn und so einen Stoß gegeben hat.
Und was ja da auch schon angeklungen ist, dass dieser Austausch untereinander mit anderen Betroffenen, also dass man merkt, dass man nicht alleine ist, ja auch so wichtig ist anscheinend. Ich möchte mich mal gerne mit Christopher, mit meinem Lieblingsgast, kurz austauschen. Ich habe schon Angst, dass ich dich unterwegs verloren habe, Christopher.
Nee, überhaupt nicht.
Ist es für dich eine Erfolgsgeschichte, jetzt die Geschichte von Markus, ja oder nein? Oder also ist das für dich ein Happy End, wenn du das so hörst?
Ja, ich denke schon. Also erstmal bin ich komplett berührt von der Geschichte. Das ist schon ein hartes Stück Brot. Aber ich glaube, ja, für den Markus ist das ganz positiv ausgegangen, weil ich denke, dass unter vier solchen Traumata, die man in der Kindheit erlebt, das auch anders enden kann.
Hm. Wie siehst du das, Marius? Also ist Markus jetzt, ja, kann man das sagen, ist er jetzt geheilt? Bloß weil er jetzt irgendwie so eine Mission hat? Ist Heilung überhaupt möglich?
Ja, also das ist natürlich ein total schwieriger Begriff in diesem Kontext, Heilung. Ne? Weil das, was damals passiert ist ihm, wie bei allen anderen Opfern auch, das kann man nicht wieder rückgängig machen. Also es geht nicht mehr weg. Man muss sich das irgendwie, glaube ich, vorstellen wie eine Narbe, die halt schon blasser werden kann und vielleicht nicht mehr so schmerzt, aber man sieht sie halt immer noch. Und ja, eine Erfolgsgeschichte. Also ich glaube, in diesem Moment, in dem er die Aufgabe hat und Aufmerksamkeit schafft, ist es in diesem Rahmen auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Aber für Markus ist es natürlich auch so, dass es eben diese Tage gibt, an denen er wieder in seinem Wohnmobil sitzt und dann häufig eben doch wieder tief fällt. Also das Wohnmobil hat seinem Leid Linderung verschafft. Markus Diekmann hat eine Aufgabe gefunden. Aber im Mittelpunkt dieser Aufgabe, die ihn von einem Opfer zu einem Überlebenden gemacht hat, wie er selbst sagt, steht eben immer eines. Und das ist der sexuelle Missbrauch, der ihm widerfahren ist.
Fast täglich habe ich so Momente. Oftmals, gerade auch an so Regentagen, oh, da muss ich auch so kämpfen, da so die Bilder fernhalten, wenn ich so für mich bin. Das ist dann einfach nur Arbeit, immer nein, nicht zulassen, nein, nicht zulassen. Mich kann man nicht mehr so gebrauchen, dass man jetzt sagt, hey, da musst du diesen Termin wahrnehmen, das kriege ich irgendwie gar nicht gebacken, möchte ich aber auch gar nicht. Ich komme in der Gesellschaft, so wie sie ist, einfach auch nicht mehr zurecht.
Weil das jetzt ja schon öfter aufgetaucht ist bei Markus' Geschichte, also dass er selbst sagt, dass er für die Gesellschaft nicht mehr zu gebrauchen ist. Wie geht's ihm denn heute, beziehungsweise wie geht's für ihn weiter? Wie sieht seine Zukunft aus?
Ja, das ist eine Frage, die er sich momentan selbst sehr oft stellt. Also er hat in seiner Kindheit ja Schreckliches erlebt und dann sind eben ja Jahrzehnte später diese Erinnerungen hochgekommen, vor denen er ein Leben lang auf der Flucht war. Und jetzt ist er aber an einem Punkt, an dem er sich diesen Erinnerungen gestellt hat und mit ihnen leben muss. Und die sind nah, Tag für Tag. Und er hat jetzt zwar eine Erklärung dafür, warum er sein Leben lang so rastlos war, warum er auf der Flucht war, ja. Aber sein Gehirn ist natürlich so verschaltet, dass er schnell wieder in Stress gerät, ja. Und deswegen, er sagt das selbst, für die Gesellschaft ist er nicht mehr zu gebrauchen, wie er selbst sagt. Das ist eine Situation, mit der er irgendwie umgehen muss. Und ich habe ihn gefragt, ob es denn überhaupt eine Zukunft geben kann ohne dieses Thema, eine Zukunft, in der seine Erinnerungen vielleicht keine so große Rolle mehr spielen.
Ich glaube ja, weil mein Wunsch ist ja noch eine Namensänderung und Grundgedanke war mal, hey, gehst wieder in die Staaten zurück, aber das funktioniert als Rentner nicht. Als Rentner lassen die einen drüben nicht leben. Aber dennoch glaube ich, dass ich es schaffen kann und werde, ohne dieses Thema zu leben. Beinhaltet natürlich auch Folgendes, dass ich den Kontakt zu meinen Geschwistern komplett wieder dran gebe. Mit Sicherheit auch zu dem ganzen Vereinsgeschehen auf Abstand gehe. Ich glaube, der Einzige, der noch dann wirklich für mich wichtig wäre, wäre mein Sohn. Und ja, den Rest muss ich dann einfach sehen. Aber ich habe wirklich noch keinen Schimmer, was da letztendlich raus wird, ne?
Die Geschichte der Woche wurde uns heute erzählt von Marius Elfering. Vielen, vielen Dank dir.
Sehr gern.
Tja, zu entdecken und zu verstehen, welchen Rucksack man im Leben trägt, darum ging es ja gerade noch in unserer Geschichte der Woche. Das ist auch ein Thema, das meinen heutigen Lieblingsgast schon auch immer so begleitet, oder Christopher? Also was bedeuten dir so Selbstentwicklung, Selbstreflexion? So zu gucken, was man so für Herausforderungen im Leben oder für Erfahrungen mit sich rumschleppt.
Ja, also sehr viel. Das ist ja natürlich jetzt eine sehr starke und spannende Geschichte gewesen, die mich auch dolle berührend hat. Und ja, ich glaube, das ist was wir im Leben viel zu selten machen als Menschen, uns so ein bisschen zu reflektieren, um uns zu fragen, woher kommen denn gewisse Sachen und die man so für sich selber als Ritual hat oder wie man halt selber so ist und wie man wirkt, woher kommen denn die aus der Kindheit? Man hat es gar nicht so gelernt, danach zu graben, ja, man akzeptiert es halt einfach so, wie man ist und weiß halt gar nicht, dass man durch gewisse Sachen halt irgendwie in der Familie geprägt wurde oder halt, wie jetzt in der Geschichte, so viel Traumata oder solche Traumata irgendwie hatte, die einen natürlich enorm prägen und ein ganzes Leben lang begleiten, bewusst oder unbewusst, ja. Und ich glaube, dieses ins Bewusstsein zu bringen, das ist ein ganz wichtiger Prozess, denn auch da wird es in dem Thema als Heilung, damit Heilung stattfinden kann. Aber ja, deswegen ist es für mich wichtig zu wissen, dass man sich das reflektieren sollte, um zu wissen, wo kommen denn gewisse Sachen her.
Was hast du dabei so für dich rausgefunden? Also was hast du für Muster heute oder für, ja, wo es vielleicht mal Konflikte gibt und wie erklärst du dir? Also was hast du da für dich für Erkenntnisse bei der, ja, Selbstreflexion rausgekriegt?
Ja, ich hatte ja ganz spannend, um den Bogen nochmal zu schließen, zu unserer gemeinsamen Ex-Freundin. Ähnliches, also ein Erlebnis vor kurzem, wo ich dann noch in Deutschland war, um dort von zu Hause zu arbeiten, habe ich mich mit Britta getroffen und wir hatten wir hatten uns damals ja kennengelernt, als wir gemeinsam in dem Internat waren.
Das war ja schon irgendwie in der 8. Klasse oder so habt ihr euch kennengelernt.
Genau, ne? Britta war glaube ich schon in der 7. ist die dazugekommen und ich bin ab der 9. dann und da haben wir gemeinsam auf dem Internat gelebt und haben uns da halt kennengelernt und ineinander verliebt. Und da gab es halt für uns auch viele Sachen, also jetzt nicht so dramatisch, ja, also um das vorwegzunehmen, jetzt wie in der Geschichte mit Markus, aber da gab es auch Sachen, wo wir jetzt erst festgestellt haben, dass die uns langzeitig sehr dolle geprägt hatten, ja. Und da sind zum Beispiel Sachen zum Sprechen gekommen, dass man halt als Teenager, da war ja dann 5. bis 12. Klasse in einem Internat mit gemeinsamen Duschen und da macht man natürlich dann, während man durch die Pubertät geht, irgendwie steht man da zwischen 5. und 12. Klässlern gemeinsam in einer großen Dusche. Und was das so mit einem macht zum Beispiel, ne, das war für uns eine ganz spannende Sache, das so auszutauschen, weil sie das natürlich aus der weiblichen Sicht und ich aus der männlichen Sicht, denkt man, das könnte anders sein, aber eigentlich haben wir die gleichen Probleme dort gehabt. Oder
dass man sich dann halt so vergleicht mit anderen und so.
Ja, dieses Vergleichen und man denkt, man ist nicht gut genug oder man nimmt seinen eigenen Körper ja ganz anders wahr, als andere das tun und dass man dann eine komplette Fehleinschätzung auch von sich selber bekommt. Das sind zum Beispiel spannende Sachen, die wir da auswerten konnten und festgestellt haben, Mensch, da gibt es schon einige Leichen im Keller, ja, die man so aus der Kindheit mit sich bringt, die einen langfristig irgendwie in seinem Alltag so, wie sagt man, prägen, ohne dass man das eigentlich weiß.
Ich betreibe ja hobbymäßig auch ganz total gerne Innenschau und Rückschau und versuche mich immer mir selbst zu erklären und gucke, was kommt so bei raus und so. Die Frage, die ich mir dabei immer stelle, ist, Sonja, wie willst du eigentlich leben? Konnte ich bisher jetzt noch nicht hundertprozentig für mich beantworten. Bist du dieser Antwort auf die Frage schon ein bisschen näher gekommen für dich, wie du leben willst?
Ja, ich weiß nicht, wie weit du bist, Sonja. Müssen wir uns nochmal auf ein Glas Wein oder ein Gläschen treffen, um das weiter zu vertiefen?
Zuhört.
Aber ich bin der Frage, glaube ich, auf jeden Fall ein Stück näher gekommen in den letzten Monaten, auch während der Corona-Krise. Mich da viel mit auseinandergesetzt. Und wir hatten bei uns jetzt in meiner Familie hier in London, in meiner Wahlfamilie, wie du gesagt hast, so schön, mit so drei Themen auseinandergesetzt. Das erste war natürlich beruflich. Das war so eines unserer ersten großen Baustellen, dass man halt wirklich was macht, wo man happy ist. Das zweite war so das Thema Ernährung und gesundes Leben. Das haben wir halt auch in den letzten 3 Jahren irgendwie aktiv angegangen und viel geändert. Und die dritte Phase war so halt genau sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ja, und auch zu gucken, warum bin ich denn eigentlich so, wie ich bin und was kann ich denn machen, damit ich mich irgendwie besser fühle, glücklicher fühle oder mit mir selber im Reinen bin. Und diese drei Sachen spielen da so eine große Rolle in dem, was es heißt, ja. Also um deine Frage zu beantworten, wie man halt sein will, ja. Und beruflich gesehen muss ich sagen, ist es bei mir so, dass ich weiß, dass mir macht Spaß, was ich mache. Ich arbeite mit Musik, mit Künstlern zusammen. Das ist natürlich toll. Ich bin nicht irgendwie im Krankenhaus tätig, in einer Notaufnahme oder.
Was auch toll ist, aber anders.
Was auch anders toll, genau. Wäre für mich nur zu viel Verantwortung, würde ich fast sagen. Aber mir ist bewusst, dass ich aus dem irgendwann mal ausbrechen muss. Ne? Einfach, weil das, ja, da bin ich so ein bisschen, würde ich fast sagen, systemkritisch. Ne? Für mich muss das irgendwann mal was sein, was mehr nachhaltiger ist und keine Ahnung, wo ich einen anderen Beitrag zur Gesellschaft leiste, als das, was ich heute mache. Obwohl mir das, wie gesagt, wirklich sehr Spaß macht gerade.
Aber das ist spannend, dass du sagst, weil deine Bonustochter ist in der Klimabewegung aktiv, deine Freundin hat ihren Bankjob an den Nagel gehängt und arbeitet bei einer Charity-Organisation mit ehemaligen Abhängigen. Und weil du, also ich habe dich ja so kennengelernt, schon immer als schon auch pragmatischen, analytischen Mensch, der total geplant vorgeht, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat. So kenne ich dich. Und du kannst dann auch jeden dabei mitreißen. Wenn du dir irgendwas in den Kopf gesetzt hast, dann machen auch alle anderen mit. Was ist denn jetzt, um das abzuschließen, was ist denn dein Lebensglück, dein Lebenssinn?
Mein Lebenssinn? Oh, das ist eine Frage, Sonja. Aber du hast natürlich recht. Also ich, wenn ich mir was ins Kopf gesetzt habe, dann wird es für mein Umfeld schwierig. allerdings bei solchen langfristigen Entscheidungen, ja, stehe ich mir manchmal selber im Weg. Dann habe ich auch Angst, die dann umzusetzen oder das braucht Zeit. Aber Lebensglück, ja, also es ist tatsächlich, dass man mit sich selber im Reinen ist, dass man Spaß an dem hat, was man macht und dass man jeden Tag wirklich genießen kann. Ja, also für mich heißt in dem Sinne Glück, dass man nicht immer darauf wartet, dass was Tolles passiert, sondern dass man erkennt, dass man heute eigentlich schon in etwas Tollem ist.
Das war's mit Plus Eins für heute. Sie können uns natürlich aber jederzeit und überall wieder und wieder hören. Als Podcasts gibt's uns nämlich schon jeden Freitag auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf unserer Website unter deutschlandfunkkultur.de/plus1. Und wenn Sie selbst eine Geschichte zu erzählen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. So, Christopher. Ex-Freund meiner Ex-Freundin. Wichtigste Frage zum Schluss, weil du sagst, ich frage nicht, ich interviewe, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Mache ich jetzt mal so eine richtige Interviewfrage noch zum Schluss, wenn ich an so ein Job-Interview denke. Du bist ja so ein Karrieretyp, weißt du, du hast ja schon ganz viele Job-Interviews hinter dir. Herr Ludwig, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich sehe mich auf einer Farm. Und baue Obst und Gemüse an, nachhaltig, fürs mein Umfeld.
Da bin ich auch mit eingeschlossen dann?
Da kannst du gerne mitessen und mithelfen.
Ich hoffe, es gibt Ponys bei euch.
Auch, definitiv.
Danke, dass du heute mein Gast warst. Grüße nach London, an deine Familie und natürlich an die Queen, wenn du sie mal siehst.
Danke, dass du mich eingeladen hast, hat mich sehr gefreut und die Queen grüße ich gerne, wenn ich sie sehe.
Tschüss, Christopher.
Tschüss, Sonja, bis dann. Tschüss.
Ich bin Sonja Koppitz. Nächste Woche begrüßt Sie an dieser Stelle eine meiner 64 3/4 Lieblingskolleginnen, nämlich Caro Corneli. Bis dahin, tschüss!